Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Biografie setzt Freiheit des Handelns voraus, setzt Fehlbarkeit voraus, setzt natürlich auch Schicksalsschläge voraus, die so oder so verarbeitet werden. Also wenn wir restlos determiniert wären durch Umstände, durch Gesellschaft, durch Klima, wodurch auch immer, durch unsere Ernährung, dann würde eine Biografie gar keinen Sinn machen.
Man kann sich natürlich fragen, ob überhaupt ein Schriftsteller viel von Biografen hält. Das sind doch für sie einfach Eindringlinge in ihren Privatdschungel. Bei Max Frisch gibt es vor allem zwei Einwände. Zum einen ist die Biografie ein Genre, das die Leser zwangsläufig auf eine andere Person fixiert. Frisch aber ging es in allem Schreiben darum, die Leser mit sich selber zu konfrontieren, damit sie über sich selber nachdenken, statt nur über eine fremde, bewunderte Person. Und der zweite Einwand, den ich noch für gewichtiger halte, eine Biografie ist auf Entwicklungen und Kausalitäten aus, also sie heiligt die Chronologie und sucht das Originelle. Frisch aber ging es in seinen Texten immer um das Gegenteil, also um die Brüche, um die Verödungen, Wüstenbildungen im Menschen, um das Durchschnittliche und auch Ereignislose. Er zeigt, wie wir alle in Plagiaten leben, statt originell zu sein.
Natürlich muss man sich, wenn man schreibt, auch überlegen, was eigentlich ein Leben ist. Das Leben einer Persönlichkeit. Ein Leben ist für mich ein Abenteuer, ein Bildungsroman, aber auch die Geschichte eines Körpers, eines Gesichtes, eines Ideentableaus, eines Temperaments, das sich aber einschreibt alles in eine bestimmte historische Situation. Notfalls auch gegen die Situation. Also eine Person, eine Persönlichkeit ist niemals die Marionette ihrer Zeit.
Ohne Distanz geht es nicht und ohne Nähe geht es aber auch nicht. Wenn ich eine Person habe, die mir schon sehr nahe ist, dann muss ich versuchen, wieder Distanz zu finden. Wenn es eine Person ist, die mir am Anfang sehr, sehr fremd ist, dann ist es wirklich ein Prozess der Annäherung. Ich würde nie sagen können, ich liebe jetzt einen Autor oder eine Autorin. Da ist mir zu viel Pathos. Ja, das empfinde ich auch nicht.
Ich las immer erst die Biografie des Schriftstellers und konnte sein Werk nicht mögen, wenn mir der Mensch nicht gefiel. Er war wichtiger als das Werk.
So der Erzähler in Jean-Michel Gunassias Roman »Der Club der unverbesserlichen Optimisten«.
Wenn das Leben des Schriftstellers heldenhaft oder berühmt war, waren seine Romane besser. Wenn der gute Mann abscheulich oder mittelmäßig war, fiel es mir schwer, sein Werk zu verdauen. Lange waren Saint-Exupéry, Zola und Lermontov meine Lieblingsautoren, nicht nur wegen ihrer Werke. Ich liebte Rimbaud, weil sein Leben aufregend und Kafka, weil seines diskret und anonym gewesen war. Wie soll man reagieren, wenn man Jules Verne, Maupassant, Dostoevsky, Flaubert, Simenon und eine Reihe anderer verehrte, die sich als erbärmliche Dreckskerle entpuppen? Soll ich sie vergessen? Sie ignorieren? Und nicht mehr lesen?
Wer die Literatur liebt, will automatisch mehr über das Leben ihrer Erzeuger erfahren. Über ihr Elternhaus, über ihre Lieb- und Leidenschaften, über Schicksalsschläge und Abenteuer. Die Zusammenhänge von Leben und Werk eines Schriftstellers aufzudecken, das ist die Arbeit der Biografen. Sie müssen sich nicht nur in der Literatur auskennen, sondern auch in Psychologie, Geschichte, Politik und vielem mehr. Sie forschen in Archiven nach Briefen und Dokumenten, recherchieren den historischen Hintergrund, befragen Zeitzeugen. Oft zieht sich das Tête-à-tête mit dem zu porträtierenden Schriftsteller über Jahre hin, denn Unwägbarkeiten gibt es viele. Mit ihnen ist der in Romanistik habilitierte Manfred Flügge seit mehr als 20 Jahren vertraut.
Die Gefühle gegenüber der Person, um die es geht, muss man sehr im Zaum halten. obwohl ich zugebe, dass sich im Laufe der Arbeit natürlich emotionale Reaktionen einstellen, die sehr weit gehen. Die können auch über Hass, Verachtung, Abscheu und so etwas gehen. Also von Bewunderung bleibt dann oft wenig übrig, beziehungsweise die Bewunderung ändert dann ihre Natur oder ihre Begründung eigentlich. Aber das ist eigentlich auch nicht weiter überraschend, wenn man die Menschen aus der Nähe sieht, ihre Schwächen, ihre Fehler sieht, werden sie auf andere Weise dann sympathisch und man ist immer eigentlich beruhigt, wenn man Schwächen und Fehler sieht. So wie man sich manchmal freut, wenn man bei Thomas Mann einen Satz findet, der vielleicht nicht perfekt ist, aber da muss man sehr lange suchen.
Für Manfred Flügge ist der Biograf ein Einbrecher. Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Heimatverlierer, die nach der Machtübergabe an den Nationalsozialisten 1933 aus Deutschland fliehen mussten. Von Heinrich Mann bis hin zu Martha Feuchtwanger.
Prinzipiell würde ich sagen, das Ich muss möglichst draußen bleiben. Es muss vor der Tür bleiben. Aber das geht natürlich nicht. Natürlich argumentiert man auf der Basis seiner eigenen Erfahrung, nicht nur eigenen Lebenserfahrung, sondern auch Erfahrungen mit anderen Lebensläufen. Um eine Biografie schreiben zu können, muss man deren sehr viele kennen. Man muss 20 Biografien kennen oder mehr, um eine einzige schreiben zu können. Um vergleichen zu können, was ist besonders an diesem Emigrantenschicksal im Vergleich zu anderen Emigrantenschicksalen, an diesem Kriegsschicksal im Vergleich zu anderen Kriegsschicksalen. Also man muss sehr viele andere Biografien lesen, sich immer sehr viele Geschichten erzählen lassen, mit vielen Zeitzeugen reden, auch wenn man das gar nicht unmittelbar verwerten kann. Aber es hilft doch, unterscheiden zu lernen, was ist wesentlich, was ist nebensächlich, was ist entscheidend. Wobei die listige, hinterlistige geradezu Herausforderung in dem Satz von Franz Hessel liegt, die Hauptumstände in allen Lebensläufen sind dieselben, aber die Nebenumstände unterscheiden sich.
Wie weit klaffen das öffentliche Bild eines berühmten Schriftstellers und seine private Wahrheit auseinander? Wie viel reale Erfahrungen stecken hinter seinen literarischen Fiktionen? Woraus nährt sich seine Kreativität? Was wird von der eigenen Lebensgeschichte bewusst unter den Teppich gekehrt? Solche Fragen treiben Manfred Flügge um. Ironie des Schicksals, seine eigene Biografie war, wie er eines Tages feststellen musste, frisiert, geschönt, zurechtgebogen.
Meine Familiengeschichte ist etwas kompliziert. Mein Vater, dessen Namen ich trage, ist nicht mein biologischer Vater. Das ist in Kriegsumständen entsprechend öfter mal vorgekommen. Also mein leiblicher Vater ist ein Seemann auf einem der Schiffe, die Flüchtlinge aus Königsberg nach Dänemark gebracht haben.
1946 ist Manfred Flügge an einem Ort zur Welt gekommen, der als Inbegriff der Heimatlosigkeit gilt, in einem Flüchtlingslager. Von seinem leiblichen Vater kennt er bis heute nur den Namen. Der Ehemann seiner Mutter akzeptierte nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft die Tatsachen.
Ob mein Interesse an Biografien, an Lebensgeschichten mit solchen Dingen zusammenhängt, darüber kann man spekulieren. Ich könnte mir einen persönlichen Mythos zurechtlegen, weil es da so einen unklaren Punkt gibt. Deswegen interessiere ich mich für Familiengeschichten. Aber das ist nicht bewusst gelaufen.
Das Bewusstsein, zu den Vertriebenen zu gehören, ist aber eingebrannt und hat Manfred Flügges Interessen geprägt.
Ich habe mich immer für Flüchtlingsgeschichten interessiert, deswegen spielen Emigranten auch eine Rolle, weil der Ortswechsel, die Flucht doch die Menschen auf eine bestimmte Weise prägt und diese Persönlichkeiten, wie ich sie bei Emigranten gefunden habe und die ich sehr bewundert habe, sowas gibt es nicht nochmal. Also da ist die Dimension Schicksal so evident, das Überleben hängt manchmal von dummen Zufällen ab, das prägt einen. Das macht einen bescheidener, vorsichtiger, aber auch aufmerksamer auf das, was einem geschieht. Und das ist es eigentlich, was mich interessiert, Lebensgeschichten und wie das abläuft im Leben, welche Fragen man sich stellt, welche Antworten man findet. Das hat mich von früh auf interessiert.
Du hättest dir einen anderen für deine Biografie aussuchen sollen, ganz ehrlich. Mich haben nicht mal meine Zeitgenossen durchschaut.
Seit wann duzen wir uns?
Ach komm, du willst doch die Nähe. Warum sonst suchst du in den Archiven nach meiner Liebespost?
Es wäre mir trotzdem angenehmer, wenn wir beim Sie bleiben könnten.
Meinst du etwa, dir geht sonst die Distanz des Wissenschaftlers verloren?
Ich schätze Sie doch, das wissen Sie. Sonst hätte ich den Auftrag für die Biografie gar nicht angenommen.
Schätzen, schätzen, was für ein großes Wort. Warum traust du dann nicht einfach meinen Werken? Warum wühlst du in meinem Privatleben herum?
Weil es zur Wahrheit gehört.
Zur Wahrheit. Weißt du, was du in Wahrheit bist? Ein Parasit, der sich an meiner Berühmtheit nährt. Ein Trittbrettfahrer. Einer, der sich in seinem eigenen kleinen Leben langweilt.
Aber wie wird man denn so berühmt wie Sie? Da geht es doch nicht immer mit rechten Dingen zu.
Ach, jetzt auch noch klugscheißen. Was hast du denn so Aufregendes gefunden, dass du dich hier aufspielen kannst? Und überhaupt, was für ein feiges Spiel, sich über einen Toten herzumachen, der sich nicht mehr wehren kann?
Ich glaube, es ist das Thema, was mich seit der frühen Jugend, kann ich sagen, interessiert. Und zwar Heimat in einem ganz weiten Zusammenhang, nicht nur Landschaft oder Menschen, sondern noch vieles, vieles andere. Und für mich war eben von jung auf eine Art Heimat die Literatur, also die Beschäftigung mit den Texten anderer. Und ich habe manchmal so dieses dumpfe Gefühl, dass ich mich, indem ich angefangen habe, Biografien zu schreiben, in etwas hineinbegeben, vielleicht sogar geflüchtet habe, dass mir schon immer eine Art Heimat war und dass ich näher beleuchten wollte. So das Leben anderer als Möglichkeit, etwas über mich selbst zu erfahren.
Ingeborg Gleichauf, promovierte Germanistin, Jahrgang 1953, ist in einem Haushalt ohne Bücher aufgewachsen. Ihr Vater hatte ein Autogeschäft. In der Familie war sie die einzige mit Abitur. Vielleicht, schreibt die Wahlfreiburgerin, habe sie sich deshalb früh Identifikationsfiguren aus den Bereichen Literatur und Philosophie gesucht. Hannah Arendt zum Beispiel. Das habe sie fasziniert, dass da jemand so theatral denkt, das Denken wie auf einer Bühne stattfindet, nicht versteckt im Innenraum des Schädels.
Dass ich zunächst hauptsächlich über Frauen geschrieben habe, liegt einfach daran, dass Schriftstellerinnen und Philosophinnen vergangener Zeiten es viel, viel schwerer hatten als ihre männlichen Kollegen. Und das hat mich gereizt. Je näher man in die Gegenwart kommt, desto unproblematischer ist das Ganze. Und zunächst muss ich natürlich sagen, interessiert mich vor allem die Person, egal ob das ein Mann oder eine Frau ist.
Max Frisch, der weltberühmte Schweizer Autor, ist so ein Mann.
Max Frisch hat mich als Person und natürlich vor allem als Schriftsteller schon sehr, sehr lange begeistert. Ich konnte diese Biografie nur bisher nicht schreiben, weil der Verlag, bei dem ich früher war, da war die Chefin der Meinung, Max Frisch ist mega out. Sonst hätte ich vor 5 Jahren schon über Max Frisch geschrieben.
Ein runder Geburtstag, zumal der 100., wischt alle Bedenken vom Tisch. Da riechen die Verlage ein gutes Geschäft. Und so sind in den vergangenen Monaten sage und schreibe 3 neue Biografien über Max Frisch erschienen. Die Konkurrenz stört Ingeborg Gleichauf allerdings wenig. Im Gegenteil.
Ich habe den Eindruck, dass Frisch geradezu Biografien herausfordert. Und ich sage das ganz bewusst im Plural. Je mehr Auseinandersetzungen es gibt mit ihm, auch biografische Auseinandersetzungen, desto näher wird man ihm wahrscheinlich kommen.
Max Frisch, der notorische Identitätssucher. Auch für Manfred Flügges Entwicklung ist er einer der wichtigsten Schriftsteller gewesen. Bei einem Verlagsangebot für eine Biografie hätte er jedoch abgelehnt.
Über Max Frisch hätte ich nicht schreiben können, weil ich zu wenig von der Schweiz verstehe. Die Schweiz ist doch ein rätselhaftes Gebilde und ich glaube, man muss sehr viel von der Schweizer Geschichte, von der Schweizer Geschichte im Zweiten Weltkrieg verstehen, um solch eine Figur wie Max Frisch zu begreifen. Ich bin natürlich auch eines der Opfer seines ersten großen Romans, nämlich Stiller, der mit dem Satz anfängt, ich bin nicht Stiller. Das heißt, die Biografie seiner Figuren, letztendlich auch seine eigene Biografie, wie man inzwischen sieht, ist für Frisch eine Art Erfindung, ein Spiel, Biografie, ein Spiel. Dieser Stiller glaubt, mit Hilfe seiner Einbildung sich aus dem Leben herausstehlen zu können, was natürlich scheitern muss. Und das Wenige, was ich vom Leben von Max Frisch weiß, lässt mich denken, dass er doch auch ganz schön Züge dieses Stiller hat, der nicht sein will, was er ist oder was er gewesen ist.
Immer wenn ich Max Frisch gelesen habe, sind mir dieselben ganz einfachen, simplen Fragen gekommen. Also wie wird man Schriftsteller? Wie findet man zu einer Sprache? Wie entsteht ein politisches Bewusstsein? Und wie entsteht Dissens? Welche Freiräume hat man als Autor? Und welchen Zwängen ist man ausgesetzt? Und da hat sich dann ein biografisches Vorgehen gleichsam angeboten.
Julian Schütt, promovierter Literaturwissenschaftler, Kulturjournalist und Gourmetkritiker in Zürich.
Es ist eigentlich ursprünglich schon immer so angelegt gewesen, dass mich diese erste Hälfte interessierte. Frisch selber sprach einmal im Zusammenhang mit Brecht davon, dass wir die Ergebnisse kennen, wir suchen die Anfänge. Das war so eine Maxime und die war für ihn auch zentral. Er war ein geradezu anfangssüchtiger Autor. Und zwar von den ersten Feuilletons an sucht er immer wieder nach neuen Anfängen. Und das Gefühl von Lebendigsein hatte für ihn damit zu tun, dass man immer neu beginnen kann. Also auch so Begriffe wie Wiedergeburt, Stirb und Werde, die Angst vor Wiederholung und Versteinerung, das war für ihn ein zentraler Themenkomplex von Anfang bis zum Schluss. Und da drängte sich für mich dann dieses Vorgehen geradezu auf, dass man einmal Frischs eigene Anfänge erzählt, also The Making of Max Frisch, zumal er diese eigenen Anfänge selber immer eher kurzatmig und lustlos erzählt hat. Und auch die bisherigen Forscher und Biografen, meine ich, bei denen erscheint dieser frühe Frisch immer eher als schlechter Autor, als konservativ-nationalistischer Autor. Und das sagen sie dann natürlich vor allem auch, um den reifen Frisch umso hehrer als Lichtgestalt erscheinen zu lassen. Ich wollte diesem Genrebild, also diesen Stilisierungen, diesen falschen Stilisierungen einmal begegnen.
Julian Schütt, der zum ersten Mal 1996 mit seiner Studie über die Schweizer Literaturwissenschaft in der Zeit des Nationalsozialismus für Aufsehen sorgte, ist als Biograf ein Debütant. Allerdings merkt man das in keiner Zeile. Nichts wollte der Mitvierziger dem Zufall überlassen, denn bei den Schweizern ist die Erwartungshaltung in puncto Max Frisch, dem meistgelesenen Schriftsteller des Landes, extrem hoch.
Ich persönlich finde es das Beste, wenn man viel Material schon hat, also wenn man auch sogar im Material ersäuft zunächst. Man kann dann auch die Zeit, man kann die wichtigen Themen leichter aufnehmen. Und ich meine auch, eine Biografie ist kein Selbstbedienungsladen, wo jeder nur das herausnehmen kann, was ihm gerade so passt, sondern man muss da schon irgendwie dem Autor gerecht werden und möglichst alle Daten und Fakten und Materialien verwenden, also auch Archivmaterial, auch mit anderen Leuten reden. Und dann kommt etwas, was in unserem Google-Zeitalter immer wichtiger wird, das gute alte Sichten und Gewichten. Also das war ein entscheidender Schritt bei mir. Also ich habe eine gigantische Datenbank erstellen müssen, die hat mich ein Jahr Arbeit gekostet, aber ohne sie hätte ich irgendwie nicht dann nachher die Freiheit und Souveränität gehabt, auch mit diesem Material etwas anzufangen.
Noch eine Frage.
Ja, bitte?
Warum lässt du mich nicht einfach ruhen?
Keine Bange, ich habe das Biografenhandwerk schließlich von der Pike auf gelernt.
Biografenhandwerk nennst du das? Dass ich nicht lache. Schnüffelei ist das.
Sie haben es in Ihren Romanen doch selbst vorgeführt. Irgendetwas Überraschendes findet sich immer. Kein Mensch ist so, wie er scheint. Überall eröffnen sich neue Perspektiven. Und wie hat doch Jonathan Swift so schön deftig gesagt, wenn wir über den Charakter eines Menschen Auskunft erlangen wollen, dann muss die Frage lauten, wie scheißt er?
Mit dieser Technik wirst du bei mir nicht weit kommen. Schließlich habe ich meine Tagebücher eigenhändig verbrannt. Und von meinen Briefen wirst du, wenn es hochkommt, vielleicht 20% finden. Wo sieht der Herr Biograf da bitte schön noch Aussagewert?
Nun, ich mache eben den niedrigen Aussagewert zum Thema.
Wie?
Ja, der Großschriftsteller als Rätsel, als Phantom.
Und welche Leser soll das locken?
Verstehen Sie doch endlich, ein Indizienprozess ist das Spannendste, was es gibt.
Bei Max Frisch habe ich gemerkt, wie er mir mit der Zeit doch eigentlich nicht mehr von der Seite wich. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden und er war wirklich schon da und hat sozusagen mir ins Ohr geflüstert, so jetzt an Schreibtisch anfangen. Wir haben einiges zu tun, wir müssen unser Gespräch fortsetzen.
Ein Gespräch, das für Ingeborg gleichauf mit dem Abschluss der Biografie nicht endet. Denn sie spreche ins Offene hinein, gleichsam in eine ungewisse Zukunft, stelle immer neue Fragen und warte auf Antworten, die manchmal kämen, manchmal aber auch nicht.
Mein Ziel ist es, dass zwischen mir und der Person, über die ich eine Biografie schreibe, dass dieses Zwischen sich immer stärker füllt. Und das heißt, dass eigentlich mein Ich für mich selbst in der Beschäftigung mit einem anderen schreibenden Ich rätselhafter wird.
Ich glaube, der Biograf muss seinem Publikum eine interessante Darstellung geben. Er muss sie interessieren, mit literarischen Mitteln durchaus. Aber er muss auch sagen oder deutlich machen, warum er über dieses Leben spricht und was man daran zeigen kann. Und das ist dann nicht die Wahrheit, es ist ein Angebot, sozusagen eine These, die man am Ende wieder relativieren und auflösen kann. Vielleicht war es ja ganz anders, endet mein Beaumarchais-Buch. Also ich behaupte auch nicht, den Schluss zu haben. Aber damit man etwas zu trinken und zu essen hat, sozusagen, wie die Franzosen sagen, muss man dem Leser, der Leserin etwas Handfestes geben. Etwas, was ihn fesselt, denn sonst verliert es sich im Ungefähren. Das darf auch nicht sein.
Der Biograf pendeln zwischen Forschergeist, indirekter Selbsterkenntnis und Dienst am Leser. Wo aber bleibt da die Wissenschaftlichkeit? Lässt sich das Ringen mit einer fremden, toten Person überhaupt objektiv darstellen? Prügel haben die Biografen als Zunft schon reichlich bezogen. So klagte der französische Soziologe Pierre Bourdieu 1986 über die biografische Illusion. Lebensfragmente würden willkürlich in eine scheinbar sinnvolle Ordnung gebracht. Das Gezänk hat durchaus Wirkung gezeigt. Die anspruchsvollen Biografen von heute spielen sich nicht mehr als Allwissende auf. Mehr noch, sie kehren das Unpassende, das Widersprüchliche, die Irrwege und Sackgassen ihrer Figuren nicht länger unter den Teppich, sondern wollen alle Facetten darstellen. Auch wenn sie den Entstehungsprozess, das heißt die Gemachtheit ihrer biografischen Texte, selten so offen problematisieren, wie es Dieter Kühn seit den 1970er Jahren tut, die Grenzen des biografischen Genres sind Ihnen so bewusst wie seine Fallen.
Nun lasse ich in meinen Büchern diese theoretischen Überlegungen weg oder ich deute sie nur an. Also es gibt schon bei mir einen ganzen theoretischen Apparat, wenn man das so will, eine Theorie und eine Methodenüberlegung, die eine Rolle spielt. Aber um das Publikum nicht zu langweilen, lasse ich es weg und für die Kenner und die an solchen Fragen Interessierten deute ich es an. Also im Grunde müsste ich mal ein Essay schreiben, wo ich das alles zusammenfasse.
Auch die eigene Neugier reflektiert Manfred Flügge.
Also man kann der Person nicht wirklich und nicht vollständig gerecht werden. Das ist die Selbstbescheidung des Biografen. Aber sie hat auch natürlich Züge des Schamlosen, des Unverschämten. Und da berühren wir das weite Feld des Voyeurismus, das wieder zurückführt auf die Frage, warum man überhaupt Biografien schreibt und warum man Biografien liest. Und ohne eine Portion Voyeurismus geht das gar nicht. Das heißt, dieses erstmal schamlose Interesse, wenn man es weit genug treibt, führt dann doch zu einer Erkenntnis darüber, was der Mensch ist. Und das ist entscheidend. Ich glaube, das ist der Impuls, der hinter dem Interesse an Biografien, schreibend wie lesend, steckt.
Ja, also Indiskretion, das ist immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff, wenn ein Biograf, wie es bei Graham Greene einmal passierte, im Register detailliert alle vom Autor angeblich praktizierten Sextechniken aufzählt, nicht aber die zentralen Begriffe seines Werks, dann kann man sicher sagen, dass er die Indiskretion gesucht hat. Wenn man das aber schlüssig darstellen kann, warum eben auch Privates wichtig ist und wie es eben auch Aufschlüsse erlaubt für das Werk und für das Leben, dann denke ich, wird so eine Schilderung eben nie indiskret sein.
Mein Ansatz ist eher der Diskretion. Andere machen das anders. Ich denke, man kann es nicht verallgemeinern. Es kommt auf das Temperament des Biografen oder der Biografin an. Also manche haben einen ganz anderen, wirklich einen Zugriff. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Zugriff, sondern ich versuche die Annäherung und es ist nicht ganz einfach, dazu zu stehen, weil ich den Eindruck habe, dass man unter der Leserschaft, auch bei den Kritikern oft, dieses Indiskrete in den Biografien einfach sucht, es auch will. Aber das ist nicht mein Ansatz. Im Fall von Bachmann und Frisch finde ich es wirklich sehr heikel, weil es viele Geschichten über die beiden gibt, weil da vieles an Indiskretion in der Öffentlichkeit herumschwirrt. Und gerade deshalb finde ich es spannend, dieses alles zu vergessen und ja meinen eigenen Ansatz des Diskreten zu versuchen.
Noch in einem weiteren Punkt unterscheidet sich Ingeborg gleich auf. Anders als bei Julian Schütt und Manfred Flügge laufen bei ihr die Arbeitsprozesse parallel.
Ein Zugang ist bereits da, bevor ich anfange. Es ist manchmal eine Nähe, manchmal ist es aber auch eine Fremdheit. Dann fange ich an zu recherchieren. Das Werk kenne ich natürlich schon, das ist sowieso das Erste. Ich fange auch immer gleich an zu schreiben und verbessere dann, also korrigiere, füge wieder ein. Es ist so ein Hin und Her zwischen Recherche, Schreiben und Gespräch mit der jeweiligen Person oder Figur.
Die Gespräche mit Zeitzeugen, die Max Frisch persönlich gekannt haben, entpuppten sich für Ingeborg Gleichauf jedoch oft als heikel.
Ich war sehr offen diesen Leuten gegenüber und auch immer in innerer Erregung, wenn ich sie getroffen habe, weil ich natürlich dachte, jetzt kommt da was ganz Besonderes raus. Und mit der Zeit wurde mir aber immer klarer, dass die Zeitzeugen natürlich ihr ganz eigenes Bild von der Person haben, um die es geht, dass sie manchmal auch, je nachdem, wie sie geartet sind, sich selbst sehr stark in den Vordergrund schieben müssen. Und das bedeutet, es hat sich eigentlich eine Person dazwischen geschoben, zwischen mich und jetzt in diesem Fall Max Frisch. Und ich musste mir Gedanken machen über diese Person, die sich dazwischen geschoben hat, ob ich das wollte oder nicht. Also ich habe mich dann wiedergefunden, am Schreibtisch sitzend und nachdenkend über Herrn sowieso oder Frau sowieso, um deutlicher vor Augen zu haben, was denn da wirklich über Max Frisch rauskommt oder ob ich mehr über die dazwischen geschaltete Person erfahre.
Max Frisch ist verheiratet, er hat Kinder, er hat den Architektenberuf. Das Thema Routine ist noch lange nicht vom Tisch. Ich stelle nur fest, dass bei mir persönlich eine große Furcht ist vor der Gewöhnung als Routine, als Pseudosicherheit und als Bequemlichkeit, also als ein Leben lähmendes Element. Routine, feste Strukturen, dies alles bedeutet eine Art Gefängnis. Natürlich lassen sich vorsichtige Schlüsse auf das Privatleben ziehen. Auch wenn Frisch seine Ehe aufrechterhält, ganz wohl kann er sich nicht fühlen. Nicht, weil er die falsche Frau geheiratet hat. Die Institution Ehe bringt enge Bindung mit sich. Und wenn noch Kinder da sind, vervielfältigen sich die Verpflichtungen. Da gibt es eben solche Momente, in denen einem Max Frisch Ausbruchsfantasien kommen. Es sind die Momente, in denen eine undefinierbare Sehnsucht nach Freiheit lockt.
Allgemein gibt es natürlich drei Arten von Interviewpartnern und Zeitzeugen.
Julian Schütt.
Erstens jene, die einem so quasi ihren Max Frisch aufdrängen wollen, als den einzig richtigen Max Frisch, die sind meistens sehr unergiebig. Dann gibt es die Verletzten, da gibt es einige im Fall von Frisch, also Herr Hinterließ da schon ein bisschen Spuren. Da war viel Geduld und Empathie gefragt, um diese Leute zum Reden zu bringen. Das war etwa der Fall bei Max Frischs erster Frau Trudi, also wo nach der Scheidung eigentlich gar nichts mehr ging und man sich völlig auseinanderlebte. Und da braucht es viel, dass sie sich wieder diesem Thema Max Frisch stellt.
Die Natur, meinte er, sei von Anfang an gegen die Beziehung mit Trudi gewesen. Er versuchte stärker zu sein als die Natur. Es ging nicht. Der Sex stimmte nicht. So kam früh Trennendes in die Beziehung. Jene bekamen recht, die voraussagten, dass diese Beziehung nie funktionieren werde. Frisch stürzte sich in die Arbeit, lebte immer weniger, genauso Trudi, deren Aufgabe nun vor allem das Aufziehen der Kinder war. Sie liebte Kinder. Aber eigentlich hätte sie daneben gerne als Architektin weitergearbeitet. Über diese Rollenteilung hat Frisch nicht nachgedacht. Und Trudi fehlte vorerst der Mut, ihm das zu sagen. So hatte auch sie das Gefühl, ein reduziertes Leben zu führen, eine Gefesselte zu sein. Dennoch blieben sie einander nach Frischs Aussage 5 Jahre treu. 12 Jahre hielten er und besonders Trudi die Ehe mehr oder weniger am Leben.
Und dann gab es aber auch die seltenen Glücksfälle, wo man auf einen Freund oder Weggefährten stößt, der es nicht nötig hat, sich selber zu inszenieren, und wo sie einfach merken, wie klug und aufrichtig der über Frisch nachgedacht hat. Also in meinem Fall waren das Frischs engster Freund Peter Bixel und auch Peter von Matt, also der ein Vertrauensmann von Frisch war. Und wo man einfach immer wieder von Neuem, wenn man mit ihnen redet, merkt man, kommen wieder neue Aspekte hervor. Also man merkt, wie gründlich sie sich immer und dauernd mit Frisch auseinandersetzen. Und die habe ich sehr genossen, diese Gespräche.
Dann kommt die eigentliche Arbeit, und das ist die Arbeit des Schreibens. Und Schreiben heißt immer auch Konstruieren. Das heißt, wo fängt man an, wo hört man auf, von welchem Standpunkt aus erzählt man und auch in welcher Zeitform. Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Um ein Küchengeheimnis zu verraten, ich schreibe meine Biografien eigentlich immer im Präsens und übersetze sie dann ins Präteritum. Für mich die eigentliche Form des Erzählens, mache aber Ausnahmen an besonders wichtigen oder dramatischen Stellen, wo ich das Präsens einschalte als eine Art Zeitlupe, um bestimmte Dinge genauer aus der Nähe, in ihrer Dramatik der Unmittelbarkeit zu zeigen, gehe dann aber wieder ins Präteritum zurück. Der große Feind für Autor und Leser ist natürlich die Chronologie. Nichts ist langweiliger als die Chronologie. Ich träume auch davon, eine nicht chronologische Biografie zu schreiben. Es ist mir jedes Mal misslungen. Auch das Leben von hinten zu erzählen, ist mir noch nicht wirklich gelungen.
Du hörst mir ja gar nicht mehr zu?
Warum auch? Ich schreibe doch längst.
Und? Keine Angst mehr, dich zu irren?
Irren jetzt noch? Nach all den Recherchen?
Oh, es könnte vielleicht auch alles ganz anders gewesen sein.
Ach, geben Sie Ruhe. Ich habe genug Belege gefunden. Meine Arbeitsthese ruht auf einem Granitsockel.
Und die Lücken, wie stopfst du die? Mit klammheimlichen Mutmaßungen? Ist nur eine Mutmaßung falsch, dann gehst du mit deinen Schlussfolgerungen baden.
Aus meinem Indiziennetz werden Sie sich jedenfalls nicht mehr befreien.
Sofern die Fliege nicht so schlau ist und am Netz vorbeifliegt. Du hast nicht einmal bedacht, dass ich vielleicht mehr war als nur ein großer Schriftsteller.
Mehr?
Ach komm, tu jetzt nicht so, du hast sehr gut verstanden.
Sie haben also falsche Fährten ausgelegt, um die Nachwelt in die Irre zu führen?
Möglicherweise.
Oder ein Doppelleben geführt?
Denkbar wäre auch das. Deine Biografie ist jedenfalls nichts weiter als eine schöne Fantasie. Und ein, zwei Kritiker werden das auch merken. Dann bist du als Biograf so tot wie ich.
Das ist übrigens eine der Fallen, in die man als Biograf tappen kann, dass es ein schon etabliertes Bild von einem Autor gibt und dass man dann alles zusammenstellt, was diesem Bild entspricht. Man muss immer aufpassen, dass man nicht auf eine Fiktion hereinfällt, die nur der Selbstdarstellung und Selbstvermarktung dient.
Bedeutende Schriftsteller, die alt genug werden, planen gerne ihren Nachruhm. So hat Max Frisch, der kurz vor seinem 80. Geburtstag starb, das Max-Frisch-Archiv für die Forschung noch selbst zusammengestellt. Mehr noch, er hat Teile seines Nachlasses für mindestens 20 Jahre sperren lassen, darunter sein Berliner Journal aus den 70er Jahren, in dem er Kollegen wie Günter Grass oder Christa Wolf porträtiert hat, oder seine private Korrespondenz, vor allem die mit seinen Ehefrauen und Geliebten. Ob Max Frisch Teile seiner Liebespost vernichtet hat, dieses Geheimnis hat er, wie so vieles, mit ins Grab genommen. Einfühlungsvermögen ist deshalb vom Biografen gefragt. Doch von welchem Punkt an wird die Empathie problematisch? Julian Schütt.
Empathie ist nötig, wenn man mit Zeitzeugen redet. Empathie ist nötig, wenn man die Texte neu liest, wenn man die Briefe auswertet. Aber man darf nicht zu viel Empathie empfinden, um jetzt so quasi den Dichter in seinem Innersten zu erfassen. Das führt sonst ein bisschen in die Irre. Wir haben diese Einfühlungsbiografien gehabt in den 20er Jahren und die sind heute kaum oder selten noch lesbar. Man muss sich hüten, eine falsche Intimität zu konstruieren. Das endet sonst schnell in einem Sumpf der reinen Spekulation, wo man sich so viel auf seine Einfühlungskraft einbildet, dass man sich das Recherchieren schenkt. Und das darf nicht sein. Oft lässt sich zeigen, wie die Einfühlung geradezu auf Kosten der präzisen Zeit- und Gesellschaftsanalyse geht. Und das wollte ich unbedingt verhindern.
Man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht das macht, was ich Le Mirage Biographique nenne, also eine Art Fata Morgana, dass der Held oder die Heldin, über die man schreibt, dann besser gemacht wird, als sie vielleicht war. Also meinen Beaumarchais habe ich vielleicht auch 10% besser gemacht, als er war. Er konnte auch ein ziemlicher Schuft und Betrüger sein. Schliemann erst recht. Aber man muss aufpassen, dass man nicht, wenn es sich um Verbrecher handelt oder so, dann doch zu sehr Verständnis entwickelt. Insofern sind die negativen Charaktere die eigentliche Herausforderung.
Biografien verfassen ist die meiste Zeit eine einsame Schreibtischtätigkeit. Ein Kampf mit dem Material. Ein Kampf um eine Darstellungsform, die dem Porträtierten gerecht wird. Manfred Flügge hat neben seinem Schreibtisch in Berlin ein Rudergerät stehen, um fit zu bleiben. Wenn er erst einmal schreibt, sind 8-Stunden-Tage die Ausnahme. Oft werden es 16. Denn die Verlage setzen Termine.
Es gibt Biografien, die nie zu Ende kommen, weil der Biograf natürlich irgendwann gewahr wird, dass er noch viel, viel mehr wissen müsste über die Umstände, über eine bestimmte Situation, über eine grundsätzliche Entscheidung, die vielleicht für dieses Leben maßgeblich war und folgenreich war. Natürlich, im Prinzip ist die Recherche nie abgeschlossen, aber wir leben in einer begrenzten Zeit. Die Zeit ist eine wesentliche Dimension jeden Lebens. Also man muss irgendwann einen Schlusspunkt setzen, relativ willkürlich, und sagen, jetzt muss ich mit dem schreiben, was ich bis jetzt gefunden habe. Das mache ich jedes Mal so. Dann schreibe ich und erfahrungsgemäß kommen dann, wenn man den Text mehr oder weniger fertig hat, immer noch Resultate hinzu. Es gibt immer die eine oder andere offene Frage, die sich in letzter Minute klärt oder nicht klärt. Also im Fall von Heinrich Mann ging es darum, was ist mit ihm nach seinem Tod geschehen? Ist er beerdigt oder verbrannt worden? Und was ist da eigentlich nach Ost-Berlin überführt worden? Hat man ihn 11 Jahre nach seinem Tod ausgegraben und dann erst verbrannt und so weiter? Das war eine Frage. Und noch am Vormittag, bevor ich alles abgegeben habe, kriegte ich einen Fax von der Friedhofsverwaltung in Santa Monica, dass tatsächlich 11 Jahre nach seinem Tod das, was da noch übrig war, ausgegraben und irgendwie ja verbrannt oder zu Asche reduziert wurde und dass dann eine Urne überführt wurde. Bis dahin hatte ich gedacht, ich bin vielleicht einem Schwindel auf der Spur, aber nein. Ähnlich bei Feuchtwanger. Wo hat sich Feuchtwanger versteckt in Marseille, bevor er dann über Spanien geflohen ist? Und auch das habe ich praktisch auf die letzte Minute herausbekommen.
Ich hatte bei Raya Hansa, als ich die Simone de Beauvoir geschrieben habe, eine Lektorin, der habe ich Kapitel für Kapitel gegeben und wir haben über die einzelnen Kapitel gesprochen. Aber das war auch wirklich eine ganz besondere Zusammenarbeit. Jetzt bei Frisch habe ich das Manuskript erst ganz am Schluss abgegeben, was mir eigentlich nicht so lieb ist. Also ich schätze es eher schon im Laufe der Arbeit, ein intensives Gespräch mit dem Lektorat zu haben. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich abgebe und dann heißt es, ja, können wir unmöglich machen. Ich finde die Auseinandersetzung, vor allem auch über das Sprachliche, mit einer anderen Person, mit einer qualifizierten Person, finde ich einfach spannend und es liegt mir mehr, als es eben fertigzustellen und dann in Gänze abzugeben.
Biografien sind meist Auftragsarbeiten und kostspielig. Beim Aushandeln des Vorschusses und der Reisezulagen für Archivrecherchen und Zeitzeugeninterviews haben es Autoren, die schon einige Biografien vorweisen können, natürlich leichter. Der Verleger weiß, was er erwarten kann. Anders die Debütanten, wie der früher festangestellte, jetzt freie Kulturjournalist Julian Schütt. Er bezeichnet seine fast 600-seitige Max-Frisch-Biografie, an der er über 6 Jahre gearbeitet hat, finanziell als Verlustgeschäft.
Es war über weite Strecken eine Feierabend- und eine Ferienangelegenheit, sehr zum Ärger meiner Familie, aber das ist so. Und ich glaube, so geht es den meisten Biografen. Man kann sich vielleicht einmal irgendwann einen Monat oder 2 Monaten abzwacken, die einem der Arbeitgeber zahlt oder die einem irgendwie Stiftung, Max-Frisch-Stiftung, die es gibt, zahlt. Aber so richtig intensiv, das müssen sie alles selber berappen. Und das setzt wirklich eine Leidenschaft voraus für diese Autoren, ja.
Buchpräsentation. 200 Zuschauer im großen Saal des Literaturhauses. Schlips und Kragen. Du siehst wie ein Gewinner aus.
Ach, seien Sie doch endlich still.
Still? Oh, Entschuldigung. Aber ohne mich gäbe es dein Buch gar nicht. Ohne meine genialen Romane, meine intimen Verse, meinen Theaterdonner.
Psst.
Auch so leicht wirst du mich nun nicht los.
Ach, bin ich doch längst. Diese Buchdeckel sind Ihr zweiter Sack.
Ja, bis zum nächsten Biografen.
Ach was, 700 Seiten, die wird niemand toppen.
Ja, gewiss, du hast es ziemlich weit gebracht, aber eben nicht weit genug.
Geht es schon wieder los? Ich habe Ihr Doppelleben doch enthüllt. 200 Seiten nur über den Ostspion.
Oh, kein Grund, unhöflich zu werden.
Doch, ich hätte langsam allen Grund dazu.
Ganz und gar nicht.
Wollen Sie mir etwa immer noch Angst einjagen?
Warum nicht? Der Begriff des Doppellebens lässt sich schließlich noch weiter fassen. Vielleicht war ich ja ein Doppelspion.
Bitte was?
Vielleicht war ich sogar bisexuell. All die schönen Frauen an meinem Arm, nichts als Dekor und Blendung.
Ich glaube, bei Heinrich Mann besteht ein wirklicher Zusammenhang zwischen Schreiben und Leben. Das muss nicht immer so sein. Es gibt auch ganz andere Autoren, die Schreiben im Nebenberuf betreiben und das sogar völlig von ihrem Privatleben separieren können. Und es gibt Autoren, die haben sozusagen keine Biografie, von denen weiß man kaum etwas. Margret Jusnach zum Beispiel, da weiß man sehr, sehr wenig. André Malraux, da weiß man einiges, aber das, was man weiß, ist alles gelogen und erfunden. Also solche Autoren gibt es auch. Und das berühmteste Beispiel ist ja Homer, von dem wir gar nicht wissen, ob es den überhaupt gegeben hat. Also da kann man den Text nicht auch vom Autor her erklären. Da versucht man vom Text her, sich ein Bild vom Autor zu machen.
Biografen, die Entzifferer fremder Lebensgeschichten, erinnern zuweilen an den berühmten Sisyphus, der beharrlich seinen Fels den Berg hinaufrollte, um ihn dann wieder hinunterstürzen zu sehen. Nicht vergessen sollte man aber, was der Philosoph und Schriftsteller Albert Camus über Sisyphus geschrieben hat, dass man sich ihn als einen glücklichen Menschen vorstellen müsse. So rekonstruiert Manfred Flügge längst nicht mehr nur individuelle Baustellen. Die Welt der deutschen Heimatverlierer, die vor Hitler geflohen sind, erst ins südfranzösische Sanary-sur-Mer, dann in die USA, diese Welt der Exilschriftsteller und Künstler hat sich für ihn zu einer Art Gruppenbiografie geweitet.
Das Buch über Konrad Kellen, das im Herbst 2011 bei Rowohlt erscheint, unter dem Titel Konrad Kellen, Doppelpunkt, mein Boss, der Zauberer, ist keine Biografie in dem Sinne. Konrad Kellen ist im Mai 2007 gestorben. Es ist eine nachgelassene Autobiografie, die ich um ein Nachwort ergänze, wo ich ein bisschen über Kellen und seine Bekanntschaft mit Thomas Mann, Klaus Mann, Erika Mann spreche und auch über Thomas Mann in Amerika. Also ich war sehr fasziniert von der Persönlichkeit von Kellen, den ich seit 1997 kannte. Und bis zu seinem Tod bin ich mit ihm eng in Kontakt geblieben, habe ihn jedes Jahr einmal besucht. Aber es war sehr schwer, ihn zu überreden, über sein Leben zu sprechen, das sehr abenteuerlich war. Ein Berlin-Emigrant, jemand, der die Familie Mann gut gekannt hat, der 2,5 Jahre lang Sekretär von Thomas Mann war, dann als amerikanischer Soldat, so ähnlich wie Stefan Heim, in Europa landet und den ganzen Krieg von der Normandie bis Berlin mitmacht und in Berlin der Nachkriegszeit die unglaublichsten Geschichten erlebt. Das war natürlich ein abenteuerliches Leben. Aber es gab so ein paar Zonen in seinem Leben, über die er nicht sprechen wollte, und das hat verhindert, dass zu seinen Lebzeiten etwas erschienen ist.
Und auch bei Manfred Flügges neuestem Projekt, seiner Biografie über die in München aufgewachsene amerikanische Künstlerin und Karikaturistin Eva Herrmann, stehen die deutschen Exilkreise im Mittelpunkt. Bekannt ist uns Eva Herrmann bereits aus seiner Biografie »Die vier Leben der Martha Feuchtwanger«. Dort tritt sie als Geliebte des Ehemanns Leon Feuchtwanger in Erscheinung.
Der heiße Sex mit Eva füllte fortan Leons Tagebuch. In Sanary, Cannes oder in Paris, was eine zwischenzeitliche Wiederbegegnung mit Liesel Frank nicht ausschloss, allerdings auch dazu führte, dass er verwirrt durch die Straßen lief, um eine Hure zu suchen und es doch nicht vermochte. In einem Film oder einem Roman müsste man diese Szene bringen, um diesen gegen seine eigenen Impulse so wehrlosen Autor zu zeigen. Casinospiel und Liebesspiel steigerten sich wechselseitig. Martha schien nach kurzem Aufbegehren alles hinzunehmen,
versuchte erst gar nicht mehr, ihn aufzuhalten, betreute ihn sogar vor Liebesreisen wie ein krankes Kind. Leon fand sie besonders nett, etwa als sie ihm half, eine Erkältung auszukurieren. Nach einer gemeinsamen Nacht notierte er, eine Art stumme Aussprache mit ihr gehabt. Ob sie das auch so verstanden hat? Und was war es? Eine Beichte? Ein Hilferuf? Eine Vertröstung? Marthas Fürsorge war vielleicht ihre Art, den Konflikt zu bewältigen, um ihn nicht an Eva zu verlieren. Denn hier besetzte sie ein Terrain, das ihr keine andere Frau streitig machen konnte.
Ich beschäftige mich zurzeit mit Eva Herrmann, die Totengespräche geführt hat mit Leuten im Jenseits, mit Thomas Mann, mit Huxley, mit anderen, die sie gar nicht gekannt hat, wie Winston Churchill. Und die ganz ernsthaft glaubt, dass diese Totengespräche, die sie als Medium führt, auch ein Teil der Biografie dieser Persönlichkeiten sein können, was die Leute, denen sie das dann mitteilt, natürlich empört ablehnen. Denn das sind meistens Totengespräche, in denen die Biografierten all das widerrufen, was sie zu Lebzeiten veröffentlicht, getan, gesagt haben.
Auch bei Ingeborg Gleichauf ist das nächste Buch bereits in Arbeit. Über die komplizierte Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Im Visier hat sie dabei, wie schon zuvor, auch jugendliche Leser.
Es ist ganz schwer zu sagen, wo fängt die Biografie für Erwachsene an, wo hört die Biografie für Jugendliche auf. Es gibt Jugendliche, die ja sehr früh alles lesen. Es gibt Erwachsene, die auch sehr gerne Bücher für Jugendliche in die Hand nehmen. Ich denke, wenn ich speziell Jugendliche im Blick habe, muss ich darauf achten, dass mehr an Fakten reinkommt, dass Information mit einem Schwerpunkt bildet, dass ich einfach Dinge erklären muss, die ich Erwachsenenlesern oder Spezialisten nicht erklären muss. Und es ist natürlich ein Spagat, weil auch eine Biografie für Jugendliche in der Hauptsache einen hohen Grad an Lebendigkeit haben muss.
Für Julian Schütt ist das nächste Buchprojekt noch nicht spruchreif. Doch böte sich natürlich, sofern die gesperrten Materialien frei würden, eine Biografie über die zweite, die erfolgsverwöhnte Hälfte in Max Frischs Leben an. Julian Schütts Arbeitsdevise würde aber dieselbe sein wie bei seiner Biografie eines Aufstiegs.
Ich versuchte einfach kein in sich geschlossenes, abgerundetes Leben zu zeigen, in dem alles aufgeht und alles einen Sinn macht. Im Gegenteil, ich versuchte auch das Offene, das Unfertige, das Lückenhafte darzustellen. Und ich versuchte erst gar nicht, eine falsche Nähe und Intimität zu Frisch zu erzeugen, als ob ich mich zu seinen Lebzeiten dauernd in seinem Kleiderschrank versteckt hätte. Und ich denke, so werde ich ihm dann letztlich am ehesten gerecht.
Biografie ist ein Beitrag, Dinge zu erklären. Bleiben wir nochmal bei dem Thema Holocaust. Wenn wir ganz allgemein über den Holocaust reden, wie das anfangs 50er, 60er Jahre die Art war, und nur Statistiken und Zahlen und solche Dinge bringen, dann bleibt das völlig abstrakt, völlig fern, kommt gar nicht an uns heran. Und erst wenn wir eine Geschichte erzählen, ein einzelnes Schicksal, kommen wir der Sache näher und kommen wir dem Schmerz näher. Darum geht es ja. Es gibt einen Punkt, wo man wehtun muss. Und den erreicht man nur, wenn man den Dingen nahe kommt.
Und wer oder was entscheidet darüber, ob eine Biografie ankommt? Nur die Präsenz der Figur im kollektiven Gedächtnis? Manfred Flügge.
Ich hatte versucht herauszubekommen, warum meine Biografie von Martha Feuchtwanger so erfolgreich war. Denn der Erfolg ist ebenso rätselhaft wie der Misserfolg letzten Endes. Und habe dann nach Gesprächen mit vielen Buchhändlern, vor allem Buchhändlerinnen natürlich, erfahren, dass es zwei Publikümer gibt, die einen lesen Romane, die anderen Biografien. Und nur ganz selten gelingt es, beide zu bekommen. Vielleicht ist mir das mit der Martha Feuchtwanger gelungen. Für mich sind die maßgeblichen Vorbilder die literarischen Biografen, das heißt Emil Ludwig, Stefan Zweig und einige andere. Das heißt, ich halte meine Bücher letzten Endes für Literatur, auch wenn ich genau weiß, dass sie dann in den Verlagen, in den Buchhandlungen, in den Prospekten unter Sachbuch gehandelt werden. Ich habe leider lernen müssen, dass zwischen Sachbuch und Belletristik ein unüberwindbarer Graben ist, und zwar sowohl im Kundenverhalten in den Buchhandlungen wie natürlich auch in den Verlagen?
Wie ticken Biografen? So ganz klar scheint ihnen das selbst nicht immer zu sein. Schließlich geht es bei ihrem einsamen Ringen mit den Schriftstellern nicht ohne Emotionen ab, nicht ohne ideellen Disput. Mehr noch, Biografen wollen auch gefallen und den Lesern eine mitreißende, bewegende Lebensbeschreibung bieten. Eine eigenwillige Perspektive ist da unabdingbar. Sonst gerinnt jede noch so ausführliche Biografie zum Langweiler. In jedem Fall, seriöse Biografen wollen nicht glätten, sondern verunsichern, nicht mythisieren, sondern entmythisieren. Ihr Ziel ist es, ein fremdes Leben auf seine größtmögliche Deutungsvielfalt hin abzuklopfen. Das Rätselhafte, das nie ganz Durchschaubare ist für sie alltäglicher Anreiz und jeder neue Auftrag ein Neustart.
Ich habe nicht den Eindruck, dass sich mein Frischbild verändert hat, sondern dass mir im Laufe des Schreibens klarer und immer klarer wurde, dass man versuchen sollte, überhaupt kein Frischbild zu entwickeln und ja, dem Frisch so viel freie Atemluft wie möglich zu lassen.
Es gibt natürlich jetzt eine moderne Attacke, wenn man so will, auf die Biografie. Das wäre die Gensequenz. Der von mir sehr bewunderte amerikanische Romancier Richard Powers hat seine Gensequenz feststellen lassen und weiß jetzt, welche Krankheiten er eventuell haben kann und wo vielleicht seine Vorfahren herkommen und so weiter. Wenn man das zu Ende denkt, könnte man dann glauben, ja, Biografie wird letzten Endes irgendwann ersetzt werden durch Sequenzierung von Genmaterial der großen Autoren. Dann graben wir Tolstoi oder Thomas Mann nochmal aus und suchen nach DNA. Und wenn wir dann die Gensequenz haben, dann wissen wir, warum Tolstoi vom Soldaten zum Pazifisten wurde oder warum Thomas Mann so ein Ironiker war. Also natürlich, man muss genug Ironie haben gegenüber seiner eigenen Methode, um sie selber zu relativieren. Also man setzt sich selber auch die Grenze. Man darf nie beanspruchen, dass man die Wahrheit oder den Schlüssel zu einer Figur hat. Das ist immer nur ein Beitrag zu einem interessanten, beispielhaften Leben.
Ich denke, die einzige Gefahr ist die, sich seiner selbst zu sicher zu sein. In dem Moment, in dem sich eine Art Routine einstellt, glaube ich, muss man sagen, stopp.
Jetzt heul doch nicht gleich. Die Buchpräsentation ist doch bestens gelaufen und schon 8 Lesungen gebucht.
Sie hatten ja recht. Die sind alle nur wegen Ihnen gekommen.
Ja, und wenn schon.
Wie und wenn schon?
Na, zumindest meine Erben fütterst du doch. In dem Punkt muss ich dir dankbar sein.
Und sonst?
Bisexuell war ich jedenfalls nicht. Auch kein Doppelagent. Das war nur Bluff.
Ach.
Ja, aber das sage ich dir jetzt nur, damit du endlich einschlafen kannst.